Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter Freunden mit Bernhard Lassahn. Wir werden mit Liebe erpresst. Das sagt uns mein heutiger Gesprächspartner. Wir werden mit Liebe erpresst. Sie ist eine bemerkenswerte Frau, die, als sie in ihrer Jugend in der DDR lebte, unangepasst war, von der Stasi bekämpft wurde und dann später im Westen im Rahmen einer Geschichtswerkstatt von ihrem unangepassten Leben als selbstbewusste Frau erzählen sollte. Aber, ich will nicht zu viel verraten. Ich gebe nur einen kleinen Hinweis auf die Art von Musik, mit der sie damals in der DDR aufgetreten ist. Nur eine kurze Kostprobe, ich denke, das reicht. Und dann geht's gleich los. Ich begrüße Andrea Charlotte Berbing. Hallo.
Ja, hallo.
Man kennt dich vielleicht, wenn man in der DDR war und seine Ohren gespitzt hatte, aber nicht gewaschen hatte. Wenn man Ohren frei hatte, um eine sehr ungewöhnliche Musik zu hören, jedenfalls für DDR-Verhältnisse, die als Punkmusik gilt. Also ich will dich tatsächlich vorstellen, zuerst als jemand, der eine Punk-Karriere in der DDR hinter sich gebracht hat. Ist das denn die Möglichkeit?
Ja, Karriere ist ein bisschen noch zu viel, aber genau, wir haben Punkmusik gemacht.
Also es gab etwas.
Ja, also beziehungsweise war es ja in der DDR so, dass man überprüft wurde vom Kulturministerium, wenn man ordentlich Karriere machen wollte.
Und wolltest du das?
Daran habe ich eigentlich nicht gedacht. Ich habe tatsächlich aus Spaß oder auch manchmal aus Verzweiflung Texte geschrieben und dann haben wir angefangen, Musik zu machen. Und klar ging das in die Punkrichtung, weil das sprengende Gefühl war, diese Einschränkung, die der Sozialismus mit sich brachte, auch vor allen Dingen im geistigen Bereich. Ne, so. Mhm. Man sollte nicht wegfahren wollen dürfen, Italien nicht sehen, solche Sachen. Und das Punk war das einzig so adäquate Gegenübergefühl dazu.
Und wenn du sagst, wie viel war ihr? Habt ihr auch einen Namen gehabt?
Ja, kein Talent.
Und vielleicht kannst du wenigstens ein paar Zeilen in Erinnerung rufen. Du hast ja die Texte geschrieben.
Ja, sie hassen dich zum Beispiel, weil du Fragen hast. Sie hassen dich, weil du gerade gehst und nicht vor ihnen am Boden kriechst. Sie hassen dich, weil du Ideen hast. Der Text ist von der Malika. Die war nicht in der Band, aber sie hatte den Text damals geschrieben.
Die Malika.
Malika, genau.
Und die Malika war bekannt.
Sie hatte auch geschrieben und das ist ein Text, den wir mit übernommen hatten. Und der heißt Der Hass, weil heute immer so viele über Hass reden.
Genau. Und wie oft habt ihr gespielt?
Also wir haben so 1, 2, 3 Jahre gespielt in Kirche von unten, spontan mal in einer Wohnung im Dachgeschoss irgendwo, Dresden, Erlöserkirche haben wir gespielt im Keller. Dann ging der Gitarrist in den Westen, dann habe ich bei Namenlos gesungen. Da war Diana auch, die war die Sängerin und ich habe dann da ein bisschen mitgemacht und dann sind wir auch in Polen aufgetreten, auf dem Festival sogar.
Mhm. Und habt ihr ordentlich Ärger gehabt?
Klar, also meine Wohnung war eingebrochen, Texte, Schreibmaschine war weg, ich wurde vorgeladen zum Beispiel.
Mhm.
Es gab ja einige Punkbands, wo die Punks provoziert wurden oder mitgenommen wurden, am Weiterfahren gehindert wurden. Als wir nach Polen gefahren sind, weiß ich noch, über alle einzelnen Gefahren, ne, um es überhaupt über die Grenze zu schaffen, zum Beispiel. Ne.
Damit man im schlimmsten Fall nur einen von euch am Weiterfahren hindert.
Das wäre dann auch schon schlecht gewesen, ne, wenn einer fährt.
Okay, wir müssen doch noch kurz sagen, in welchem Jahr das war. Du kannst ruhig sagen, wie alt du damals warst. Und da wir mit Hörern zu tun haben, die Punkmusik aus der DDR gar nicht kennen, kannst du ruhig noch ein paar Namen sagen. Also, wann war das? Wann gab es eine Punkszene in der DDR? Wen gab es da und wie alt warst du?
Die Punkszene war gar nicht so groß und es wurde auch daran gearbeitet, diese zu minimieren, indem Informationen über, wer bei der Stasi sein soll, gestreut wurden oder Leute ja auch in den Knast kamen. Ich war ein bisschen später dabei, circa mit 14, 13, 15.
Das ist eigentlich ein relativ junges Alter.
Ja.
Wenn man sowieso bloß vorhat, 27 zu werden, ist man eigentlich schon auf halbem Wege.
Ja, so genau.
Und in welchem Jahr war das?
85, 86, 87.
Es gab schon eine gewisse Punk-Szene.
Ja, die gab es. Die kannten sich auch alle, waren vernetzt. In jeder Stadt gab es fast eine Punkband.
Mhm.
Und dann wurde überlegt, wo man halt spielen kann und wo man sich trifft. Und sie waren sich nicht alle grün miteinander. Ne? Gibt es dieselben Bannungen wie in anderen Gruppen. Ne? Wer ist cooler, wer ist besser, wer ist ehrlicher.
Aber Ehrlichkeit war ein Ideal.
Ja, also wenn man jung ist, ist man ja, denke ich, erstmal immer ehrlich. Andererseits stimmt es ja auch nicht. Man hat es als Ideal vielleicht hochgehalten. Aber es gab ja Leute, die bei der Stasi waren, ganz direkt. Also unser Bassist zum Beispiel.
Und das wusstet ihr?
Das wusste ich erst später.
Aber es war ein Gerücht, dass die Punks unterlaufen sind von der Stasi.
Na, es wurde zum Beispiel bei dem Speicher so getan, bei Verhören, also auch bei mir. Mich wurde ja auch von meiner Lehre aus dem Klassenzimmer geholt, ne, von Stasi-Leuten, auch so, um mich zu diskreditieren. Ne. Es wurde so getan, dass ich dann weitererzählen könnte, ah, Speicher ist bei der Stasi.
Wer ist das denn?
Der war es aber nicht, auch ein Punk. Und die, die wirklich bei der Stasi waren, da haben die natürlich sowas dann nicht gestreut. Waren ja auch nicht doof.
Also die Stasi begleitete euch wie ein Schatten.
Das war schon Thema, klar, weil es ja auch mit Existenzen zu tun hatte.
Was waren denn jetzt außer Ehrlichkeit euer Ideal? Was waren denn eure Idole? Hattet ihr Vorbilder?
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich unbedingt Vorbilder hatte. Aber ich weiß, dass Sex Pistols, zum Beispiel The Door, dann kamen ja auch einige aus der Hippie-Bewegung, ne, zum Punk. Also ich habe zum Beispiel früher Constantin Wecker gehört.
Die man jetzt nicht so als Punk ansehen würde, aber das war so dein Musikgeschmack. Was ist denn mit Nina Hagen?
Allein, die Welt hat mich vergessen. Ich hänge an, hab bei allen verschissen. Ich sitz zu Hause, keine Lust zu gar nichts. Ich fühl mich alt im Sumpf wie meine.
Ja, ja, aber nicht so eine Art Vorbild. Also ich war noch nie beim Konzert von ihr. Klar, Nina Hagen ist auch eine Größe für sich, aber auch in einem anderen Künstlerkreise. Ne? Sie war ja ganz anders eingebettet. Die Mutter war schon bekannt.
Sie war die Tochter von Eva-Maria Hagen.
Genau. Und die waren ja schon, sage ich mal, etablierter.
Also sie galt nicht als jemand, der im Untergrund war.
Nee.
Sie war schon im Westen.
Ja, also sie war ja schon etabliert, da konnte ihr Ding machen. Also anders eingebettet, würde ich gar nicht vergleichen.
Also das war nicht euer Orientierungspunkt. Ihr wolltet nicht so werden wie Nina Hagen.
Nee.
Ihr wolltet im Untergrund bleiben.
Ja, denke ich mal. Ja, ja. Nee, wir haben jetzt nicht daran gedacht, Geld zu verdienen damit. Wir waren einfach jung und wir hatten ja auch viel Freude miteinander, das zu machen. Wir konnten uns ja dadurch ausdrücken.
Letzte zu den Straßenbahnen, plötzlich kam der Schaft dran. Statt vergessen, konnte drücken, muss man 20 mehr als hinter. Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Warum muss immer ich es sein? Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Warum muss immer ich es sein?
Nee, das Ansinnen war jetzt nicht, mach eine Band, verdiene damit Geld, so wie ja so viele vielleicht denken würden. Oder wenn man dann später älter wird, denkt man daran. Aber ich habe jedenfalls daran nicht gedacht. Damit wir selber gut ins Spiegel gucken können, damit wir mit uns glücklich sein können, deswegen haben wir das gemacht.
Es gab schon eine gewisse Szene. Also ihr hattet wahrscheinlich auch gewisse Zuhörer oder Leute, die euch mochten. Was waren das für Leute? Waren das Leute, die auch Wolf Biermann gehört haben? Waren das Leute, die auch als Oppositionelle schon in Verdacht standen? Waren das Leute, die in kirchlichen Kreisen unterwegs waren? Oder waren das Musikfreunde?
Also ich würde sagen, das waren viele Punks. Die Kirche von unten hatte uns ja die Tür aufgemacht, ne, damit wir da konnten mal spielen können. Die Kirche von unten, die hatte die Türen geöffnet, damit wir uns treffen können und auch einen Ort haben, ne, wo wir uns begegnen können, ohne eben von der Polizei dann.
Mhm. Also ihr hattet einen gewissen Schutz durch die Kirche?
Ja, also auf der Straße konnten sie ihn dann doch wegfangen. Aber ja, es gab dort zumindest Orte, wo wir dann hingegangen sind, uns getroffen haben. Die Alyosa-Kirche, Galilea-Kirche.
Wann bist du denn in den Westen gekommen?
Vor 89 habe ich es noch geschafft. Also ich habe mit 18 meinen ersten Ausreiseantrag gestellt. Der wurde abgelehnt. Beziehungsweise mir wurde gesagt, sie kommen hier nie raus. Und dann habe ich wieder eingestellt. Und der wurde dann bewilligt und dann bekommt man ja einen Laufzettel und muss sich dann überall freistempeln lassen. Wasserwerke, Energie und so weiter. Dann durfte ich auch nicht nach West-Berlin. Das war eigentlich so mein Traum, ne, mit der S-Bahn nach West-Berlin zu fahren. Aber ich musste nach Gießen mit dem Zug und das war im September 89.
Und da konntest du noch nicht absehen, dass es später leichter sein würde?
Das hat kein Mensch gewusst.
Aber es war auch zugleich dein Ende als Punk-Musikerin.
Nee, wir haben nochmal Musik gemacht, sind aber dann da nicht weitergegangen. Wir haben das dann tatsächlich nicht weiter verfolgt. Ich war ja dann in meiner Freiheit und ich war erschrocken über die Punks. Also wir haben ja auch viel getrunken, sag ich mal so, ne? Ja, ich war erschrocken über diesen Drogenkonsum, über die Bettelei an den U-Bahnhöfen. Das kannte ich jetzt so in dem Ausmaß nicht. Und aber vor allen Dingen, wie kaputt viele schon körperlich, obwohl sie jung sind, waren, allein von Drogen. Das war dann nicht mehr meine Welt.
War das in Gießen oder war es dann schon Cottbusser Tor?
Das war dann West-Berlin. Ich bin ja dann gleich geflogen nach West-Berlin und habe dann da irgendwie in so einer Wohnung eine Flüchtlingszimmer bekommen. Gegenüber vom KDW, ist auch witzig, ne? Aber ich fand den Kudamm so hässlich. Ich dachte, ist ja wie in Polen. Ich war so enttäuscht von diesem hässlichen, also jetzt nicht Altbauten. Man findet ja überall schöne Ecken, ne? Ich habe mir den Westen komplett anders vorgestellt.
Und ist aber Ost-Berlin, auch die Hauptstadt der DDR, auch nicht gerade schön, oder fandest du das schöner?
Nee. Also aber schön. Ich dachte, West-Berlin wäre schöner.
Wäre noch schöner.
Ja. Wobei Prenzlberg, Berlin-Mitte war damals schon schön.
Auch. Aber das ist schon interessant, dass du eigentlich enttäuscht warst vom Westen.
Ja, war ich.
Und du warst auch enttäuscht von deinen Punkmusikern.
Nein, nicht von den Punkmusikern, aber so von der Szene, weil die so kaputt mir erschien. Ich sag mal so, wenn man ja gegen etwas ist, da muss man immer überlegen, gegen was man ist. So, ich wusste, ich will unbedingt, selbst wenn ich kein Geld habe, aber ich möchte nach Italien können, wenn ich wollte. Und da wusste ich dann nicht, was ist das Anliegen dann von denen? Was haben sie denn für ein Anliegen? Nur wenn du dich mit Drogen kaputt machst, kannst du kein Anliegen mehr haben, dann bist du in einer Selbstzerstörung. Also ich persönlich war nicht in einer Selbstzerstörung im Punk im Osten. Mhm.
Also die Punks im Osten waren doch anders. Sie waren weniger auf dem Alkoholtrip, waren weniger kaputt.
Doch, waren auch viele auf dem Alkoholtrip, ja.
Trink mit mir noch ein Bier. Das muss ja nicht das Letzte sein. Ruf den Wirt zu uns an Tisch. Er schenkt uns nochmal ein. Er bringt uns auf zwei Klare mit. Er kennt uns ganz genau. Er bringt uns nichts mehr zu uns an Tisch. Wir sind wir bald im Blau.
Ja, und haben sich auch bestimmt auch einige mit Klebstoffen, es gab ja keine anderen Drogen, sicherlich irgendwas versucht. Gab es bestimmt auch, aber es war, fand ich, naiver Bier trinken. So fand ich eine naivere Geschichte, als sich eine Spritze reinzujagen oder sowas. Ne?
Aber dennoch wundert mich das ein bisschen. Ich bin ja auch halber Ossi und ich kenne ja auch Leute aus dem Osten.
Ja.
Es war doch so, dass man in der DDR den Westen genauso gezeichnet hat. Man hat doch gesagt, da sind doch alle kaputt. Guckt euch das an. Wir Kinder vom Bahnhof zu. Im Westen, da sind sie alle drogensüchtig. Im Westen ist auch das Verbrechen zu Hause. Der Westen wurde so in schwarzen Farben gemalt, dass zum Beispiel meine Cousine damals in der DDR richtig gehend Angst gehabt hätte, in den Westen zu gehen.
Ach echt, ja?
Ja.
Gut, ich habe ja nicht so viel aktuelle Kamera gesehen, wahrscheinlich. Und ich habe mir da kein Bild zeichnen lassen. Ich hatte meine Vorstellung, auch so von Clubs, dass da eben eine gewisse Szene ist, die vielleicht Spaß machen kann. Und ich hatte die Idee von einem freien Leben.
Hattest du Sehnsuchtsorte, wo du unbedingt hin wolltest, außer nach Italien?
SO36, klar, ne, war.
Da wolltest du hin.
Bin ich heute sogar, war ich ja letztens wieder beim Konzert. Also ich mag das ja immer noch, die Orte. Aber ich bin auch da kritisch geworden, was man dann eben so sieht oder mitbekommt. Also mein Eindruck war, dass ich da nicht meine Zukunft reinhänge.
Bist du denn mal in Italien gewesen?
Klar.
Immerhin.
Also ich bin ja einigermaßen gut gereist.
Aber wenn du jetzt mit 18 hier drüben warst, dann hattest du ja schon andere Ziele, als jetzt nur Punkmusik zu machen.
Genau.
Was wolltest du machen?
Mein Vater war Republikflüchtling. Der saß 2 Jahre im Knast, der wurde erwischt, als er in den Westen abhauen wollte. War Arzt, er war irgendwie enttäuscht von seinen Fortkommenmöglichkeiten. Und dann war ich in Berlin Mitte in der Schule und ab da fing dann so ein bisschen der Slalomlauf an. Ne? Keiner redet mit einem, aber man wird halt beäugt. Dann waren wir im Friedrichshain und da sollte ich dann meinen Vater diskreditieren, so als Klassenfeind und sowas. In der Klasse bei Staatsbürgerkundeunterricht, es gab auch so eine nachmittäglichen Sitzung, wo Eltern Gespräche hatten, politische, mit jüngeren Menschen aus der Klasse. Bei uns jedenfalls war das so. Friedrichshain haben ziemlich viele Eltern, waren Offiziere, haben beim MFS gearbeitet.
Was war denn jetzt deine Perspektive?
Ich durfte kein Abitur machen, weil mein Vater sippenhaft, mir wurde gesagt, ich hatte sehr gute Noten bis dahin. Aber dann wurde mir verwehrt, was ich gerne werden wollte. Und daran hatte ich dann gedacht, wollte ich gerne anknüpfen, wenn ich dann Westen bin.
Was wolltest du denn gerne werden?
Ich wollte gerne mal Tierärztin werden.
Und das hättest du nicht machen können, weil du gar nicht studieren durftest in der DDR.
Ja, nicht mal Abitur.
Nicht mal das?
Nee.
Ja, das macht man sich nicht klar, wie sehr immer die ganze Familie mit reingerissen wurde.
Na klar, das ist ja so, sippenhaft.
Ja.
Genau. Ja, das sind schon krasse Einschnitte, wie man junge Menschen ihrer Zukunft beraubt.
Das habe ich auch nie richtig verstanden. Ich habe gar nicht verstanden, wie sich diese jungen Menschen dann jemals wieder mit dem System anfreunden sollen. Das könnten sie doch nur machen, wenn sie sich in deinem Fall zum Beispiel von ihren Eltern lossagen, dass du das deinem Vater übel nimmst, dass er dir das angetan hat. Aber das hast du nicht gemacht, oder?
Nee, ich hatte ihn auch verstanden. Gut, ich kam dann rein, ne, in diese Sache. Ich habe ihn verstanden. Nichtsdestotrotz bleibt natürlich der doppelte Verrat klar.
So, aber jetzt hattest du die Möglichkeit, das zu werden, was du willst. Hast du es denn versucht? Wolltest du hier Tierärztin werden im Westen?
Mhm.
Punkmusik wolltest du nicht mehr machen.
Doch, wir haben ja nochmal Musik gemacht. Es gab ja damals, darf man nicht vergessen, kein Internet und sowas, ne, wo man sich schlau machen kann.
Kann man sich gar nicht mehr vorstellen heute.
Ja, es ist gar ist verrückt. Also heute gibt es wieder wahrscheinlich zu viele Möglichkeiten. Damals gab es zu wenig, um zu gucken, wo könnte man denn mal ein Praktikum machen, irgendwo reinschnüffeln. Literatur hat mich auch interessiert.
Das behalten wir mal im Hinterkopf.
Buchhändler wäre auch noch eine Idee gewesen, ne, wenn ich da gar nicht weggekommen wäre. Nee, ich habe dann eine Rechtsanwaltsnotarsgehilfenlehre angefangen und dann dachte ich aber nie, wenn, dann will ich studieren und dann habe ich mein Abitur 3 Jahre am Berlin-Kolleg nachgeholt. Eine super schöne Zeit. Viele junge Leute, die alle ein bisschen älter waren, die da nochmal so ihren Weg finden wollten, auch aus welchen Gründen auch immer. Und habe dann nachts im Café gearbeitet. Und dann kam aber, und das ist ja wieder so typisch Frau, kam mein erstes Kind schon in dieser Zeit, den ich dann mitgenommen habe zum Unterricht und so weiter. Ich glaube, ich war auch ein bisschen dumm, weil ich wollte meinen Vater nicht belasten mit BAföG, also elternunabhängiges BAföG. Und dann habe ich nicht studiert, auch aus dem Grund, weil ich zu stolz war, meinem Vater auf der Tasche zu liegen. Ne? Ein bisschen dumm, muss ich heute sagen. Hätte ich mal machen sollen, vielleicht, aber gut. Und dann habe ich Heilpraktiker gelernt, mich zur Prüfung angemeldet, Prüfung bestanden beim ersten Mal mündlich, schriftlich. Und ich habe es autodidaktisch gemacht, aber ich kannte das ja von meinem Vater, der ist ja Arzt. Und ich kannte die ganzen Bücher, ich habe da auch rumgelesen. Und dann habe ich eine Heilpraktikerpraxis aufgemacht.
War das jetzt wirklich nur Dummheit von dir oder war das auch Skepsis gegenüber dem Staat?
Was?
Dass du kein Geld beantragt hast für BAföG.
Wusste, dass mein Vater, der ist ja Arzt, dann hätte mein Studium bezahlen müssen. Ich bin ja hingegangen. Und dann haben die gesagt, elternunabhängiges BAföG habe ich beim Abitur bekommen. Aber beim Studium dann nicht.
Ich will folgenden Übergang nahelegen. Du warst in der DDR gegen den Staat, gegen die DDR.
Mhm. Zumindest gegen einige Restriktionen, ne? So.
Warst du auch für das Deutschland, in das du gekommen bist? Oder welche Schritte musstest du gehen, um auch hier in eine gewisse Opposition zum Staat zu kommen? Es hätte ja auch sein können, dass du jetzt hier ganz begeistert bist von dem Deutschland.
War ich auch.
Abgesehen davon, dass die Punks so ein bisschen runtergekommen waren und es im KDW nicht so schön war.
Meinte den Kudamm, ne? Den fand ich nicht so schön. Den habe ich mir echt romantischer vorgestellt.
Gut,
ich dachte,
also,
Kudamm, ja,
abgesehen von diesen kleinen Enttäuschungen warst du zunächst mal begeistert. Aber, es gab dann doch eine Entwicklung, die dich dahin gebracht hat, dass du diesem Deutschland, wie es jetzt dasteht,
wieder kritisch. Na gut, das ist, würde ich sagen, dem Punk treu geblieben.
Ja. Ne?
Ja, definitiv.
Also du bist jetzt auch wieder in einer Opposition zu diesem Staat.
Was heißt Opposition? Bestimmte Dinge muss man kritisieren. Im Osten durfte man es nicht, hatte man Restriktionen. Ich würde denken, man müsste das dürfen. Habe ich dann gemacht und habe dann wieder ähnliche, natürlich dann anders, aber ähnliches erlebt wie in der DDR. Tatsächlich. Und
tatsächlich so.
Kann doch nicht wahr sein.
Und wie ist es gekommen? Was hast du gemacht? Was hast du hier falsch gemacht?
Dachte, was habe ich falsch gemacht? Ich habe nichts falsch gemacht für mich. Ich habe ja dann meine Bücher geschrieben, gut. Schreiben liebe ich auch. Naja, und dann, also einmal habe ich nicht verstanden, dass Frau Merkel Kanzlerin wurde, weil sie ehemalige Ostlerin ist und gelernte Ostlerin, sage ich mal so auf Deutsch gesagt.
Mhm.
Und sie wurde ja so gehypt, eine Frau und so und Physikstudium, Stasi-Unterlagenarchiv, also die Sachen sind ja nicht freigegeben von ihr. Ich habe es nicht verstanden. Beziehungsweise habe ich das noch so nebenbei. Man hat ja seine eigenen Sachen. Ich habe Kinder, ich habe genug zu tun, mich auch um die schönen Dinge des Lebens denen zu widmen. Also um Gottes Willen, ja, habe ich gar keine Lust darauf, ständig rumzumeckern oder so. Ne? Ich war tatsächlich auch happy. Es gab eine super schöne Zeit zwischen 89 und ich sag mal so, wo fing dann meine Kritik an? 2015 logischerweise.
Ja, so spät erst.
Ja, wirklich erst spät. Also man muss sich überlegen, in der DDR gab es zum Beispiel keine Sozialhilfe, kein Netz, wenn man mal 3 Monate arbeitslos war oder sowas. Mhm. Kannte ich gar nicht. Ne, in der DDR, ich bin dann in einer Küche Töpfe waschen gegangen, ich habe in der Pommesbude gestanden, wir haben T-Shirts bedruckt und Ohrringe hergestellt und die an Bahnhöfen verkauft, heimlich, um überhaupt zu Geld zu kommen. Mhm. Ne, wenn du nicht in einem festen Job warst, und das wollte ich nicht. Ich habe in Ostkreuz die Menschen gesehen, morgens um 7, als ich meine Lehre gemacht habe. Die Menschen, wie die morgens um 7 zur Arbeit fahren und diese leeren Gesichter, und darüber habe ich auch geschrieben, diese hängenden Schultern, und ich dachte, damals schon, ich nicht.
Mhm.
Ich nicht. In der Bundesrepublik Deutschland, es gab sehr viele Dinge, die ich mit Herzblut unterstützt habe. Ich finde auch richtig, ein soziales Netzwerk zu haben. Mir hatte mal jemand angeboten, nach Amerika zu gehen. Das war mir viel zu hart. Ich bin dafür nicht geschaffen.
Mhm.
So, ne?
Trotz einer Punk-Vergangenheit.
Ja, aber Amerika ist doch hart, wie viele da auf der Straße leben, wie viel Geld die benötigen, um überhaupt eine Miete zu zahlen und so weiter. Ich fand eigentlich Deutschland, muss ich sagen, ja, schön, nett
schön.
Und ja,
und wann
Kultur.
Kam der Gegenwind? 2015. Was war passiert?
Und da dachte ich so, jetzt muss ich schreiben. Da hatte ich bei Titschi mal so 2, 3 Sachen eingereicht. Titschis Einblick. Ich hatte auch viel Zuspruch.
In anderen Worten, die alternativen Medien, die kritischen Medien.
Und dann hatte ich den David entdeckt, David Berger, ne? Weil das war mir so ein Bedürfnis. Ich muss was tun, ne? Ich muss da jetzt auch schreiben und so. Für mich war das schockierend. Ich habe in Kreuzberg gelebt. Ich habe Neukölln kennengelernt. Ich weiß, in Kreuzberg hatten wir schon einige Situationen, die brenzlig waren mit denjenigen, die Frauen nicht achten. Und ich dachte, jetzt sind die Grenzen offen, lauter junge Männer. Das kann nicht gut gehen. Und man hat ja auch gesehen, wie die einem sofort auf der Straße begegnet waren.
Mhm.
Also wer das nicht gemerkt oder gespürt hat, also entweder totale Verdrängung oder... Und bei mir wurde auch in Kreuzberg Admiralstraße, ich habe ja richtig da mitten zwischen, wenn der Fahrstuhl ausfiel, bin ich hinten die Treppe, da lagen dann die Drogensüchtigen. Da hatte man dann Angst, dass die einem eine Spritze ins Bein knallen. Musste man drüber laufen. Also, ne, das war auch für mich noch Punks. Ja, man hat ja auch nette Begegnungen und ich fand Kreuzberg wirklich auch spannend. Also am Ufer zum Markt gehe ich heute noch gerne. Ne, es gibt da auch schöne Cafés und schöne Ecken. immer noch gar keine Frage, aber eine Frau wurde von einem, die haben einen 12-Jährigen aus der Türkei geschickt, weil sie wollte einen Türken heiraten. Sie hatte eine Tochter, die Familie wollte das nicht, haben so einen jungen Türken geschickt, Tür auf und erschossen. Und ich hatte mit ihr noch Briefe geschrieben in die Türkei, dass er nicht eingezogen wird zur Armee. Nach dem zweiten Brief wurde sie erschossen. Das habe ich damals schon gemerkt. Und dann guckt man ja, okay, Jugendkriminalität, was passiert? Nichts ist passiert. Dann fangen an, mich die Dinge zu interessieren. Und dann gab es ja die Heisig, die Jugendstrafrechte, war voll im Lauf, hatte Karriere gemacht, fand ich toll. Die wurde auf einmal da gefunden, wo sie sich hat umgebracht oder als Selbstmord dargestellt, angeblich wegen Liebeskummer. Ich kann aber sagen, also eine Frau, die erfolgreich ist und eine Berufung hat, und das hatte sie, begeht keinen Selbstmord. Das war nicht erwünscht, von wem auch immer. Ja, und deswegen war ich dann 2015, dachte ich, das sind ja jetzt keine politischen Verfolgten, die jetzt eine Freiheit wollen. Die fühlen sich ja hier auch nicht wohl. Und ich dachte, das kann nicht sein. Massen, eine Kleinstadt nach der anderen ist hier eingewandert. Kann man machen, aber klar, dann heißt es Wohlstandsverlust, innere Sicherheit.
Ja, ja.
Und das sind eigentlich Dinge, die jeder normale Mensch auch weiß. Also wir sind doch gebildete Menschen, sind mit bestimmten Werten, auch in der DDR wurden uns ja einige Werte vermittelt, die auch gar nicht so verkehrt sind. Und dann hat man ja auch gemerkt, wie die Menschen verunglimpft wurden. Die haben ja selber nicht gewusst, wie ihnen geschieht, ne, wenn sie dann berichtet haben, was passiert und dass dann nicht berichtet werden durfte und die dann ja in die alternativen Medien richtig hingedrängt wurden. Weil was bleibt denn Menschen anderes übrig? Hab's ja in der DDR erlebt. Wir haben uns verselbstständigt im Untergrund sozusagen. Was bleibt denn Menschen anderes übrig, die eine Stimme haben wollen, als neu zu gucken, wie sie mental überleben können?
Und wurdest du auch angegriffen für deine Texte?
Naja, ich wusste ja zumindest dann, dass ich keine Chance habe, irgendwo beim Deutschlandfunk oder sowas zu landen. Das habe ich später dann auch erlebt. Dann kam Corona, da hatte ich dann jemanden kennengelernt. Wir wollten so über Kolonialschule Rendsburg was machen. Und dann hatte ich das beschlossen. Ich habe schon Texte geschrieben, ihm geschickt, fand er super toll und ausgewogen. Ne? Ein ganz interessantes Thema, was die alles auch gelernt hatten. Sogar Suaheli. Also ich fand es hochinteressant, ja. Und dann rief er mich an und meinte, ja, was du twitterst, ich muss auch gucken, mit wem ich mich umgebe. Und kann ich jetzt leider nicht mehr mit dir machen.
Ach.
Genau. Und eine andere Sache, ich will immer keine Namen sagen, weil ich keine Lust habe. Die Leute sind dann auch für mich immer sofort gestorben. Ich verdränge das dann auch, weil das ist ja immer so eine Fortwirkung von Traumata.
Gut, du hast bis jetzt immer schon zwei Namen genannt, Roland Tichy und David Berger.
Na, da wurde ich aber nicht gemobbt.
Aber die anderen Namen wolltest du nicht nennen?
Nee, will ich nicht.
Nein, und die will ich dir auch jetzt...
Deutschlandfunk reicht ja auch, ne, dann.
Ja, und die will ich dir jetzt auch nicht abbringen, die Namen.
Ja, ja.
Aber was man doch zusammenfassend sagen kann, du kriegtest Ärger, der dir vielleicht bekannt vorkam. Insofern, weil du ja auch Vergangenheit hattest mit der Begegnung mit der Stasi.
Ja klar, ich durfte ja kein Abitur machen und du wurdest ja auch ausgegrenzt. Und ständig musstest du kämpfen um deine Meinung. Und das ist doch auch tierisch anstrengend.
Ich habe ja, und es war jetzt auch wieder Kontaktschuld, die hier im Spiel war.
Genau, richtig.
Du hattest getwittert.
Ja, und ich als Heilpraktikerin, klar war ich mit Corona nochmal doppelt kritisch.
Ach du meine Güte, ja. Jetzt kommt einiges zusammen. Du hast verschiedene ernsthafte Berufe angefangen. Du hast studiert, du hast dich versucht in Jura, du warst als Heilpraktikerin tätig. Du hast nebenbei Bücher geschrieben. Das kommt, was wir auch noch erwähnen, ja?
Einige, ja.
Ja. Und dann hast du den Ärger gekriegt durch deine kleinen Beiträge, durch deine kritischen Beiträge, nicht durch die Bücher. Das war ja Literatur.
Genau, richtig. Auf X, ne? Dann heute X, ne?
Ja.
Damals Twitter oder Facebook. Ich war 2021 von der Agentur für Bildung, Geschichte, Politik und Medien, Diefenbachstraße 76, mein geliebtes, ne? Kreuzberg, wurde ich eingeladen für eine Geschichtswerkstatt unangepasste Frauen in der DDR. Das Beispiel
Ost-Berlin.
Das
wäre doch eigentlich genau dein Thema,
das
oder?
Das wäre voll cool gewesen.
Ja.
Weil auch die Punks so eine Männerdomäne waren.
Ja.
War ja so. Und war mir auch egal. Ich habe ja da auch meins gemacht. Aber mal darüber zu sprechen, weil es ja auch interessant ist. Ne? Mhm. Man hat ja irgendwann auch mal dann die Schnauze voll. Und die Frau, mit der ich mich dann getroffen hatte, wir haben uns unterhalten. Ich habe gesagt, wir bleiben auch beim Thema. Keine Frage. Ne? Erläutern nicht das aktuelle Geschehen. Bleiben schön beim Thema. Und dann wurde mir von ihr abgesagt, Teilnahme als Zeitzeugin, weil jemand meinen Facebook-Account durchgeguckt hat und ich bin abgesiegt. Ich wurde ausgeladen. Die haben mir das hier noch überwiesen da, diese 200 Euro, das haben sie gemacht, aber ich war nicht mehr gern gesehen. Da habe ich sie gefragt, wer hat das denn durchgeguckt? Ich hätte mich mit der gerne mal unterhalten. Nein, das will sie mir nicht sagen. Also, dann habe ich gesagt, ist aber auch nicht Augenhöhe, ne? Auf mich wird geguckt, ich werde durchgeforstet, ich darf aber umgekehrt keinen Namen erfahren oder mich mal ins Gespräch setzen, weil das gehört sich ja nicht. Also, das sind wirklich so Dinge, also wo man dann auch sagt, Gesellschaft, tschüss, ne?
Gesellschaft, tschüss.
Das macht dann keinen Spaß.
Ja.
Was sind das für Menschen, frage ich mich.
Man musste Stellung beziehen.
Eigentlich ja, muss man schon machen, finde ich. Ne? Jedenfalls gehört sich das für eine Demokratie. DDR hat sich ja auch Demokratische Deutsche Republik genannt. Haben auch in meinen Augen nicht bestanden. Und die jetzige Gesellschaft hat das für mich jetzt auch nicht bestanden. Ich meine, ist so ein interessantes Thema, unangepasste Frauen. Und ich hatte auch zu ihr gesagt, aber sie wissen schon, dass das irgendwie auch konträr ist. Ne? In der DDR war ich unangepasst. Hier werde ich jetzt auch ausgeladen, weil ich wieder unangepasst bin.
Du bist also die doppelt unangepasste Frau.
Naja, ich bin jetzt auch nicht so die Revolutionärin.
Nein, du bist ein milder Punk.
Ich finde auch. Ich sehe ja auch überall, also egal wo man ist, ob du jetzt bei DDR, BRD, ob du links, rechts, ob du Spanier, Araber, überall unter jedem Dach ein Ach. Überall gibt's ja Dinge, die eben so sind oder so sind, aber man muss sich ja drüber unterhalten können, ne?
Ich finde eigentlich an deinen Texten, soweit ich die gelesen habe, gar nichts Schlimmes, muss ich dir ehrlich sagen. Ich finde, die sind in einer erfrischenden Art, anders als man das von einer Punkröhre erwartet. Die sind nicht so, wie Nina Hagen sie vielleicht geschrieben hätte. Ich habe einige Texte gelesen, Texte, die einen anrühren. Die sind in einem schönen, klaren Duktus geschrieben, der nicht auf die Tube drückt, wo man nicht sagen kann, du schürst Hass oder du hetzt auf oder wiegelst auf. Du schreibst, wegschauen gleicht einer Lüge. Aber das ist schon so ziemlich das Härteste, was du dazu schreibst. Also du machst den Leuten keinen weiteren Vorwurf. Du sagst nur, warum sind wir nicht in der Lage, richtig umzugehen mit den Fällen, die ich sehe und die eigentlich jeder auch sehen muss.
Ja.
Du sprichst zum Beispiel in einem Text über diesen Vorfall in Kandel. Das ist mir in besonders guter Erinnerung, weil ich eine ganz persönliche Begegnung damit habe. Ich bin im Nahverkehr öfter mal an diesem Ort vorbeigefahren. Und dann sieht man den Bahnhof und wenn man das Wort hört, kommt sofort ein ganzer Film. Man kann dieses Wort nicht mehr nicht in Verbindung bringen mit diesem Fall. Gerade weil dieser Ort sonst ja auch gar nicht bekannt war. Und da hast du darüber geschrieben und du wundertest dich in diesem Text, warum wir darauf nicht richtig reagieren können. Warum schreiben andere Presseorgane, es war ein Streit. Es war doch kein Streit, wir wissen doch genau, was da war. Ja, warum macht man diesem armen Mädchen dann auch noch quasi indirekt einen Vorwurf, als wäre sie auch noch halb schuld. Sie hat sich ja gestritten. Ja.
Ja. Das wird dann so suggestiert, ja.
Ja, deswegen ist es umso verwunderlicher, dass diese Texte dich in eine Außenseiterrolle gebracht haben. Die kommen mir ehrlich gesagt, das meine ich jetzt nicht abwertend, die kommen mir so normal vor. Die kommen mir so geradlinig vor. Die kommen mir so richtig vor. Ja, dass man sich fragt, ja, ist das denn jetzt der neue Punk?
Das ist zu nett sozusagen. Naja, das ist meine Art, damit umzugehen. Ja, denkt man jetzt, Punk rotzt nur rum und kackt in die Ecken, stimmt doch gar nicht. Machen vielleicht auch manche, aber ich nicht.
Das habt ihr nicht gemacht, okay.
Doch, haben bestimmt auch manche gemacht.
Ihr habt es nicht gemacht.
Nee, ich nicht. Ich komme aus einem guten Haus.
Ja. Mit deinen Büchern, soweit ich sie kenne, ist es gerade so. Das Buch, was ich kenne, ist von einer erstaunlichen Nüchternheit.
Hier das Luftbrücke, Hotel Luftbrücke.
Das Hotel Luftbrücke, ja.
Ja.
Man denkt, man liest Protokolle. Ja, was ist das denn? Die Chronik eines vorbereiteten Todes, der dann zum Glück nicht eintrifft. Es ist so emotionslos. Natürlich glaube ich, dass das das Thema des Buches ist. Denn derjenige, der beinahe zum Mörder geworden wäre, der wird nicht als leidenschaftlicher Mörder dargestellt, sondern als jemand, der wie so ein Büromann einfach nur seine Protokolle schreibt. Das war Absicht von dir, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Du hattest doch auch selber deine Vergangenheit mit der Stasi.
Ja, aber die wollte ich ja dort nicht emotional mit reinbringen. Ich wollte mich von außen neutral an das Thema heranbewegen und habe das ja in den Stasi-Akten, wo ich sozusagen recherchiere, gefunden und fand das hochinteressant, weil auch über das Thema Luftbrücke wurde geschrieben, aber dieser Part hier, das erste Buch, ne, Band 1, Band 2 ist in Arbeit, der wurde komplett weggelassen. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber dieser Teil wurde weggelassen, wie die Dinge dann auch angefangen haben. Und ich fand hochinteressant, wie die Stasi, und hier muss ich auch mal sagen, dass dieser Mauerprovokateur Fürst, was der alles gemacht hat, das ist ja der Oberknaller, wie der den Osten angegriffen hat, ne, und die dann überlegen, das geht jetzt nicht mehr.
Ich sag dir, welchen Eindruck ich hatte, als ich das Buch gelesen habe. Ich habe den Eindruck gehabt, hier hat jemand die Stasi-Akten durchgeguckt, hier kennt sich jemand damit aus. Ja, das hast du gemacht. Und ich habe gedacht, du warst möglicherweise gar nicht nur von dem Inhalt empört, sondern diese Art, wie die darüber schreiben. Dieses trockene, bürokratische Deutsch.
Genau.
Und das wolltest du denen mal so richtig vor den Latz knallen. Den Eindruck hatte ich, Und zwar vor den Latz knallen, ohne diesen Gestus des vor den Latz knallen, sondern bitteschön, guck doch mal selber in den Spiegel. So habt ihr doch geschrieben.
Ja.
Das ist doch die eigene Suppe, die ihr da gekocht habt.
Ja, ja.
Es ist so undramatisch, das Buch. Ja, es ist so undramatisch.
Aber die Dramatik steckt drin, in den nüchternen Zeilen.
Okay, nächster Termin, erstmal kommt ein Datum, dann gibt es wieder einen Eintrag. Aktennummer, meine Güte noch. Also das ist eine Art der sachlichen Darstellung, die das Feuer beinahe unsichtbar macht.
Aber ich wollte tatsächlich das auch rüberbringen, weil es ja auch so steht in diesen grauen Papieren. Und ich habe ja meine eigene Stasi-Akte auch gelesen. Und wenn man dann über sich in diesem trockenen, ich habe so eine Abneigung gegen so Bürokratie, ne? Das ist so.
Ja, das merkt man in dem Buch an.
Also, das ist so Horror, ne? Und manche sagen mir, ja, aber dir wird doch nur geholfen mit eben, ne, dieser Bürokratie. Ich habe damit wirklich ein Thema, wahrscheinlich auch durch diese Anträge. Aber auch als ich meine Stasi-Akte gelesen habe, dann dachte ich, was schreiben die hier über mich? Völlig emotionslos wird man ja wie so eine Nummer. Mhm. Also es gibt da keine Sympathie, keine Antipathie. Aber klar ist, dass du sozusagen feindlich bist.
Ja.
Und da wird ja auch nicht begründet, warum.
Ja. Es wird vorausgesetzt.
Unmenschlich.
Es soll ja auch noch weitergehen mit dem Schreiben. Und zwar nicht nur, dass du Bücher schreibst, sondern du machst das Schreiben auch zu einem Projekt, von dem auch andere profitieren können.
Ja, ich mag Geschichten.
Ja.
Ich finde auch Biografien anderer Menschen interessant. Zum Beispiel habe ich auch einen Onkel, der bei der Stasi richtig am Knopf saß. Ne? Mhm. Und wir haben uns auch vor 2 Jahren getroffen und uns unterhalten im Zuge einer Lesung. Und es war total nett. Und damit bin ich versöhnt, aber es gab auch keinen persönlichen Verrat. Ich schreibe gerne Biografien, ne, über Menschen. Und ich mache auch Trauerreden.
Ja, und das ist ja auch eine Art Biografie über Menschen.
Ja, unbedingt. Und ich finde es wirklich wichtig, dass man in seinem Leben eine gewisse Würde hat. Ne? Und jeder hat ja auch vielleicht anders sein Leben bestritten als wieder andere. Und ich finde diese verschiedenen Varianten ganz interessant.
Deine Seele kann man nicht kaufen, aber man kann dich engagieren als Trauerrednerin.
Genau.
Und wenn man seine eigene Biografie schreiben möchte, dann könntest du behilflich sein.
Ja.
Und selber schreibst du auch noch weiter.
Ja, also es gibt so viele interessante Themen. Also ich werde nicht mehr ein Jahr lang an einem Thema schreiben, sondern eher mehrere kleine Projekte machen, um sozusagen so assoziativ Themen zu öffnen. Thema Kosmos zum Beispiel. Oder was zeichnet einen Menschen mit einem hohen IQ aus, im negativen wie im positiven Sinne? Das sind doch hochinteressante Fragen. Ja. Ich finde auch spannend, junge Leute, was wollen die von ihrem Leben, wo wollen sie hin, ne? Wofür die sich interessieren. Ich finde das so spannend, für welche Lebenswege die sich entscheiden, ne? Auch was sie lernen wollen. Vielleicht auch, weil ich damals nicht so die Chancen hatte.
Ja, ja. Ich hatte aufgehorcht, als du sagtest, dass du damals schon in der DDR erwogen hast, vielleicht was im Buchhandel zu machen. Du hast dir die Texte geschrieben als Punkerin.
Ja.
Du warst nicht Gitarristin oder Schlagzeugerin,
sondern
du Texte geschrieben. Du warst also von Anfang an schon in der Welt des Texteschreibens unterwegs, schon in deiner Zeit als Punk, schon in der DDR.
Ich habe aber auch klassisch Gitarre gelernt.
Ah ja. Ja gut.
Aber die habe ich nicht bei der Band benutzt.
Ja, ja.
Aber es stimmt schon, ich bin bei Text. Ich finde Worte auch wirklich was Besonderes.
Gib uns mal eine Kostprobe.
Das große Land und ein Heer mit Menschen darin, tut mir weh, tut mir leid, ist ein kurzer Gewinn. Darin zu leben und zu sterben, wär der letzte Sinn, mit 7 Bergen und 7 Märchen, mit 7 Zwergen und 7 Geschichten. Das große Land tut mir weh, tut mir leid, in dem die Fahnen wehen, die Fahnen wehen, in dem der Witz noch eine Runde lacht und die Arbeit und das Tun den Menschen fertig macht. Das große Land tut mir weh, tut mir leid, tut mir weh. Ich gehe die Berge hinab und sehe das große Grab, eine Menschenmasse, gebückt und schwarz, davor kniet und die Köpfe und darin der Krieg. Der schwarze Krieg, die schwarze Aufruhr, die schwarze Ruhe. Vor dem Grabe, in dem sie doch liegen, das große Land, in dem die Fahnen wehen, in dem der Witz noch eine Runde lacht, tut mir leid, tut mir weh, tut mir leid.
Und das gab's als Lied?
Ja, genau, das habe ich gesungen. Habe ich gerne gesungen, weil das tatsächlich auch das Lebensgefühl damals war. Es gibt zu viel Zukunft, die sehr absehbar war.
Konnte man denn auch den Text verstehen, wenn du das gesungen hast zu der Musik?
Ja, klar. Ich singe ja nicht auf Chinesisch, sondern auf Deutsch. Und auch langsam. Ich habe auch langsame Lieder gesungen. Also es ist nicht nur, was manche denken, schreien oder noch
schreien,
so.
Das denkt man natürlich als
denkt
erstes.
Aber wäre
es zu viel gesagt, wenn man dich als eine Art Kunstpunk-Lady bezeichnen würde?
Kann man machen, ja.
Und du hast noch ein Gedicht.
Zwischen Himmel und Mut. Sag noch einmal, Aussichten wären da, Ansichten, Sichtung. Eine Ansammlung von Brüchen unter Regenbögen. Fallen schimmernd hinein in den Himmel. Dort oben und über den Wolken brettert kein Frieden. Harmonisch harren Vögel ihrer Flügel. Im Amphitheater eine Lichtung, noch einmal ein Traum. Der Mond geht vor den Bergen unter. Lass mich noch einmal ohne Flügel fliegen. Dort hoch oben Spiegel sich brechen in das Meer hinein. Ein Pfeil, gespannt ohne Bogen, gleichsam blitzschnell um sein Leben. Atlant, Risiko. Noch einmal ein Sprung, innehalten, gewogen, Last, Lust. Im Eiswasser noch einmal eine Zigarette rauchen. Zitternd die Hand, die Glut überschollen trägt. Dunst, falsche Fährten. Signale. Der Todesengel lässt sich nicht täuschen. Vater Morgana auf Kante. Er soll warten, keine Zeit, unglücklich zu sein. Sie haben es sich bekannt. Andere leben. Götter wollen verzaubert sein, ein Lächeln. Hinter den Hügeln, da gibt es noch mehr zu sehen.
Ja, du siehst, ich wollte dich in diese Bücherwelt mit aufnehmen und dich vereinnahmen.
Ja.
Und mit dem Schreiben soll es auch weitergehen. Es gibt 3 Bücher im Augenblick von dir?
Na, es gibt Die Wahrheit ist anders mit dem Punk-Otze. Wenn man das überhaupt bestellen kann, vielleicht lege ich das auch neu auf, weil Verlage ist auch eine Geschichte. Ne?
Auch ein Thema.
Aber hallo, da bin ich wahrscheinlich auch nicht die einzige Autorin. Dann gibt es jetzt Spinnen wir um die Wette, Henriette. Da habe ich so eine Frauenfreundschaft beschrieben. Dann gibt es einen Hexenroman und Zerrissen die Raben mein Herz. Ich fand diesen Titel so urig, ja. Und ich überlege, ob ich das auch in kleine Sachen stückele, weil ich dieses Format echt ganz cool finde.
Ein angenehmes Format,
ja,
muss ich sagen. Ja,
ist nicht billig. Und dann gibt's noch ein kleines von Otze, auch in dem kleinen Format hier bei Thalia. Und zwar Otze Schleimkeim und kein Talent. Kabi war früher mein Name, mein Spitzname sozusagen.
Genau, das ist das Punkbuch.
Und da habe ich auch ein bisschen aus meiner Stasi-Akte. Also wir hatten ja schon eine sehr gute Verbindung und war auch eine Liebe. Aber er hatte tatsächlich auch bei der Stasi unterschrieben gehabt. Also, das tut weh.
Jetzt lachst du darüber.
Also ich sag mal so, ne, du schadest immer jemanden, wenn du unterschreibst. Das geht gar nicht, dass du dir sagst, ich unterschreibe, ich bin der Schlauere als die. Du musst ja irgendjemanden liefern. Irgendwas muss ja glaubwürdig sein. War jetzt auch nicht ganz ungefährlich. Ne? Die haben ja 79 noch jemanden einen Kopf abgehackt in der DDR.
Um den Weltfrieden zu retten.
Warum auch immer, ne? 79 muss man mal überlegen.
Ob es Kopf abhacken war, weiß ich jetzt nicht, aber das hat mir der Jörg Driesenmann erzählt, dass sie tatsächlich das letzte Todesurteil verstreckt haben,
genau.
Um den Weltfrieden zu retten.
Ja. Und wie rhetorisch man das auch macht. Und 79, 85, 86 Punkzeit war jetzt nicht ohne. Aber ich hätte tatsächlich, und das habe ich in dem Buch auch beschrieben, also ich wurde ja auch gefragt, die hatten sogar schon einen Namen für mich. Und der Name war so hässlich und den verrate ich auch nicht.
Als inoffizielle Mitarbeiterin?
Ja, wollten die mich anwerben und ich habe nicht unterschrieben, weil ich das nicht konnte. Also ich kann.
Ja, du lachst immer so darüber, aber du hast gesagt, das hat wirklich wehgetan.
Ja, gut, bei ihm habe ich es ja später gelesen. das war auch zu einer Zeit, wo Otze erst dann später wieder rausgegangen von der Stasi sozusagen. Also ist wohl nicht da geblieben, aber er hatte mal unterschrieben und ich denke, das war so vor meiner Zeit, bevor ich ihn kennengelernt habe. Ja, ich muss darüber lachen, weil es profan ist. Also der bei uns als Bassist bei der Stasi war, die meine Texte weitergeschickt hat an die Stasi, der hat mich später gefragt, kannst du mir verzeihen, war mal zum Kaffee trinken. Er ist dann bei den Hare Krishnas gelandet.
Da sind einige bei gelandet,
ja. Ist ja witzig, ne? Und da habe ich zu ihm gesagt, du kannst dir selber verzeihen. Es ist gar nicht meine Aufgabe, dir zu verzeihen. Vielleicht verzeihe ich noch als Opfer jemanden, dass der mich ausspioniert hat. Das ist nicht meine Aufgabe. Der muss damit klarkommen. Ich habe damit nichts zu tun. Null, nada, niente.
Das leuchtet mir ein. Wollte ja auch wahrscheinlich, wenn er sagt, kannst du mir das verzeihen, hören? Ja.
Klar, verzeih ich dir. Ja, du Arsch, nee, natürlich nicht. So, und mein Freund wird's dann auch nicht mehr. Ne, ist auch klar. Weil da ist ja dann eine riesen Wand dazwischen. Das geht einfach nicht.
Das geht nicht, ne?
Nee, das geht nicht. Im persönlichen Bereichen gibt's das ja auch. Es geht einfach nicht. Weil du denkst, du hast Macht über jemanden, du verrätst an andere den, der dir vertraut. Also, das ist ja wie, wenn jemand meinetwegen in einem großen Geschäft, sage ich mal, zum Dieb wird, ja? Aber in einer Wohnung privat zum Dieb zu werden, ist eine andere Geschichte. So, in
das
der
Art. Das ist ein ganz gutes Bild, ne? Ja. Also so ein bisschen gegen den Staat zu sein oder den Staat zu schädigen und vielleicht mal Steuer zu betrügen oder sowas, das ist was anderes, als jemand persönlich zu verraten.
Unbedingt. Gab es nicht sogar mal einer von der SPD, hat der nicht mal gesagt, ein bisschen Schwarzgeld braucht das Volk, um sich gut zu fühlen.
Es war das besonders Fiese bei der Stasi, fies klingt jetzt so ein bisschen jugendlich, dass sie die Liebschaften selber bekämpft haben. Die haben dagegen gearbeitet, dass Leute Vertraulichkeiten entwickelt haben, indem sie zum Beispiel Briefe haben verschwinden lassen. Die haben sogar Handschriften gefälscht und falsche Briefe geschrieben. Und das finde ich ganz besonders gemein.
Das ist perfide.
Das ist ganz besonders gemein.
Das ist
also,
sehr
dass
perfide.
Sie nicht bloß gegen eine falsche Meinung waren und die bekämpft haben oder zur Diskussion gestellt hätten, sondern sie haben die Menschen bekämpft und sie haben sie so bekämpft, dass sie versucht haben, in ihrem Zentrum zu treffen, nämlich in dem, was sie lieben.
Das stimmt, ja.
Und diese,
aber mit Liebe wurden wir auch bei Corona erpresst. Enkelkinder gegen Großeltern, Eltern, Menschen sind einsam verstorben. Der gesunde Mensch wurde zum Feind erklärt, Liebe wurde zum Feind erklärt. Liebe wurde zum Tod erklärt. Du kannst ja denjenigen töten. Deine Liebsten. Genau damit wurden Menschen, sage ich mal, die jetzt eher unkritischer sind oder viele Dinge noch nicht erahnt haben, wurden ja so zu einer, und das ist ja ein Tatbestand, Körperverletzung, nicht gezwungen, aber dazu gebracht, sich die Spritze zu holen, um Stempel zu bekommen und so weiter. Das hat die Stasi gemacht und das wurde bei Corona auch gemacht. Wir wurden mit Liebe, habe ich auch bei Facebook, glaube ich, irgendwann mal geschrieben, wir werden mit Liebe erpresst. Und es ist die ewige Spaltung. Also immer, überall, wo ich bin, erlebe ich immer Spaltung. So, dann da wieder, da wieder, da wieder. Jetzt ist dann wieder der Iran-Krieg, dann ist wieder Israel, dann ist wieder Amerika, dann wieder hier die Spaltung, jetzt die Spritpreise und so weiter. Und wenn die Gesellschaft so kaputt ist, wie sie jetzt ist bei uns, ist es auch mit der Liebe sehr schwierig.
Dann brauchen wir auch keine Punks mehr.
Punks? Doch.
Ja.
Doch, der Punk in einem drin, der darf weiterleben.
Naja, wenn alle so kaputt sind, dann fällt der Punk halt nicht auf, so meine ich das.
Na, ich würde ja Punk gar nicht als was Kaputtes, also, ja, also in der DDR war es eine Opposition und da fand ich das auch als eine gesunde Opposition. Wir waren jung und da ist vieles erlaubt, viele sind, wenn sie jung sind, rebellisch, wissen noch nicht wohin, vom Elternhaus sagen sie auf Wiedersehen, was in der Zukunft kommt, wissen sie noch gar nicht, ne? Jedenfalls sage ich mal so, wird das so manchmal so erwartet, dass man sich vom Elternhaus abnabelt erstmal, was ja auch nicht immer geschieht, glücklicherweise, aber also ich würde nicht sagen, dass die Gesellschaft jetzt kaputt ist, Punk, sondern ich würde eher sagen, die Gesellschaft geht am Nihilismus kaputt und Punk war definitiv kein Nihilismus. Es war keine Egalität, ganz im Gegenteil.
So, also ich habe den Eindruck, du lachst manchmal und du wirkst ganz angenehm und fröhlich, aber manchmal habe ich den Eindruck, du bist doch unversöhnlich, oder?
unversöhnlich. Oh, gutes Thema. Also ich würde denken, dass ich versöhnt bin, weil ich ziemlich viel Freude am Leben habe. Ja, also ich pflege gute Freundschaften. Ich muss nicht mit jedem was zu tun haben, gar keine Frage, muss auch nicht mit jedem übereinstimmen. Nee, also unversöhnlich bin ich vielleicht Systemen gegenüber.
Mhm.
Ja.
Aber den Menschen verzeihst du?
Den Menschen verzeihe ich? Nee, warum? Habe ich dasselbe wie mit meinem Bassisten? Ist ja nicht meine Aufgabe, den zu verzeihen. Nee, verzeihe ich nicht. Weil ich sehe ja, was es anrichtet. Nee, muss ich auch nicht verzeihen. Die Welt wird nicht davon besser, wenn ich verzeihe. Ich tue ja keinem was. Also ich gehe ja auch an denen vorbei. Ich habe ja den Bassisten wieder, hätte ich jetzt ihm eine Ohrfeige geben sollen, oder? Nö, also, aber wenn man auch noch meine Seele will, die gebe ich nicht.
Ja. Ja, und er ist wahrscheinlich mit sich selbst genug gestraft. Und
weiß ich nicht, ist mir auch egal. Aber ich bin nicht diejenige, ich finde es nicht gut, eine Wange hinzuhalten und die zweite auch noch. Du wirst getreten, du wirst wieder enttäuscht, ist alles Quatsch.
Ja, trotzdem Quatsch möchte ich dir danken, liebe Andrea Charlotte Berwing. Das war ein interessantes Gespräch.
Ja, fand ich auch. Dankeschön.
Mit einer Frau, die ja gleich zweimal eine Frau in der Opposition ist. Ja, schönen Dank.
Ja, danke ebenfalls.
Das war die Sendung Unter Freunden mit Bernhard Lassahn. Eine Sendung in dieser Art gibt es auf Kontrafunk an jedem Sonntag frisch um 15, um 20 und um 23 Uhr. Außerdem werden die Sendungen als Podcast archiviert. Ich habe diesmal mit Andrea Charlotte Berwing gesprochen. Ja, sie hat ihre Spuren hinterlassen. Tonträger mit Musikbeispielen von ihr haben einen gewissen Seltenheitswert. Ihre Gruppe nannte sich bescheiden Kein Talent. Aufnahmen gibt es auf einem Sampler, auf dem sie mit Musikern mitmischt, die unter dem Namen Namenlos auftreten. Wer sich die DVD mit dem Titel Schleimkeim, Otze und die DDR von unten ansieht, wird sie da als Zeitzeugin unter dem Namen Kabi ausführlich kennenlernen. Noch mehr von ihr sieht man in dem Video Die Wahrheit ist anders. Eine Lesung von Andrea Berwing. Ja, Bücher sind ihre Zukunft. Wer sich dafür interessiert, geht am besten auf ihre Seite, die so heißt, wie sie mit Klarnamen heißt, Andrea Charlotte Berwing. Hier kann man sie kontaktieren, wenn man sich für das Schreiben von Autobiografien, für Trauerreden oder für ein Coaching interessiert. Wir haben nur wenig Musik gehört. Wir hörten Nein, Nein, Nein und Trink mit mir noch ein Bier von der Gruppe Schleimkeim und den TV-Glatzer von Nina Hagen. Andrea gehörte eher zur milden Sorte. Sie hat Wein statt Bier getrunken und hat verraten, dass sie auch klassische Gitarre gespielt hat. Da haben wir etwas gemeinsam, nicht nur wir beide. Wir hören zum Schluss Gitarrenmusik, die vermutlich alle, die selber mal zur Gitarre gegriffen haben, versucht haben nachzuspielen. Ich höre es immer wieder gerne. So lasse ich das Gespräch mit einer Punksängerin der besonderen Art mit angemessen sanften Tönen ausklingen. Herzlich, Ihr Bernhard Lassahn.